Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Die großen Themenblöcke dieser Sendung sind Technologiewerte, Autobauer und Lithiumwerte. Und dazu ist natürlich mein Gast Alfred Maidon. Hallo.
Hallo, da bin ich.
Ja, wir starten mit den Technologiewerten. Da haben wir auch die ein oder andere Bilanz. Sprechen wir gleich drüber. Wir starten aber mit Apple. Da steht die Bilanz noch nicht unmittelbar im Fokus. In Kürze dann. Aber hier gab es erstmal gestern die Neuigkeiten, dass man offenbar ein bisschen vorsichtiger quasi agieren wird. Es gab Gerüchte, Spekulationen, was auch immer, dass man Stellen, die frei werden, nicht mehr neu besetzen möchte.
Das hat Bloomberg geschrieben. Ich weiß gar nicht, worauf man sich da genau bezieht. Wahrscheinlich wieder gut informierte Kreise oder Mitarbeiter-E-Mails oder irgendwas. Auf jeden Fall hat dieser Artikel dann doch Wellen geschlagen. Wir waren ja gestern am Aktienmarkt in den USA sehr gut unterwegs. Die Erholung von Freitag hat sich fortgesetzt. Und dann hat diese Meldung dann doch für ordentliche Kursabschläge gesorgt. Aus dem Plus ist bei Apple und auch bei vielen anderen Aktien, gerade bei großen Tech-Werten, ein Minus geworden. Es haben ja zuvor auch schon andere Technologiekonzerne gesagt, dass man neue Stellen nicht mehr besetzen wird. Ich glaube, Facebook war dabei, Tesla hat mal so eine ähnliche Meldung gebracht. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass natürlich in der Pandemiezeit, als da wirklich ein großer Boom war bei vielen Unternehmen, massiv eingestellt worden ist und man jetzt einfach so ein bisschen runterfährt. Das finde ich jetzt nicht dramatisch. Wenn man es einmal sieht, kann man daraus wieder Rezessionsängste ableiten, was natürlich dann gestern auch passiert ist. Aber ich würde das Ganze mal so ein bisschen relativieren und tatsächlich auch in Relation zu dem Stellenzuwachs sehen, den wir gehabt haben. Insgesamt muss man sagen, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin voll intakt ist, gut läuft und das deutet jetzt nicht unbedingt auf eine Rezession hin.
Was würdest du denn zur Apple-Aktie sagen?
Ja, zur Apple-Aktie, man sieht es ja. Der hat sich natürlich im Vergleich zu vielen Tech-Werten hervorragend gehalten. Klar, natürlich hat man vom Hoch ordentlich verloren. Aber man sieht jetzt hier auch so ein bisschen so eine Bodenbildung durchaus. Und ich kann mich da immer nur wiederholen, bei Apple, wenn man da mal 10-15% günstiger zum Zug kommt, also unter Allzeithoch, und jetzt sind wir, glaube ich, 15% haben wir mit Sicherheit voll, dann, glaube ich, kann man da durchaus mal zugreifen, wenn man die Aktie denn noch nicht hat.
Wir machen weiter mit Alphabet. Der Aktiensplit wurde vollzogen bei Alphabet. Vor ein paar Wochen war das Ganze ja schon bei Amazon der Fall, jetzt auch hier. Kleinanlegern soll ein bisschen der Einstieg vereinfacht werden. Oder?
Das sieht auch komisch aus, wenn man diesen Kurs so sieht. 100, etwas über 100 Dollar sieht schon günstig aus. Und tatsächlich, ich habe gestern mal geschaut, meistgekaufte Aktie bei FedEx gestern war Alphabet. Das hat man natürlich genutzt, diese günstigen Kurse. Alle, die keine 3.000 Euro auf dem Konto hatten, konnten jetzt sich mal ein paar Aktien kaufen. Aber das war vielleicht kein guter Tag, weil gestern hat dann auch Alphabet verloren. Trotz des günstigen Kurses ist die Aktie dann noch günstiger geworden. Es gab jetzt keinen Grund für den Abschlag. Das war, wie gesagt, hauptsächlich diese Apple-Meldung geschuldet. Auch bei Alphabet, ähnlich wie bei Apple, würde ich sagen, dass man da größere Kursrücksetzer zum Kauf nutzen kann. Auch hier ist das eine gute Gelegenheit, diese auch Bodenbildungsphase zu nutzen. Ich glaube nach wie vor, dass der Gesamtmarkt und eben auch vor allem Technologieaktien kurz davor sind, diesen Boden abzuschließen. Denn ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass die großen Ängste, Rezessionsangst, Inflationsangst, die Inflation wird sich, glaube ich, relativ schnell wieder selbst beseitigen. Und dann wird auch die Notenbank wieder etwas zögerlicher agieren. Und dann, glaube ich, könnten wir eine ganz ordentliche Entspannungsrallye sehen. Insoweit jetzt noch eine gute Gelegenheit, solche Top-Tech-Werte zu halbwegs günstigen Kursen zu kaufen.
Da wird es auch in der nächsten Woche bei Alphabet Zahlen geben. Bei IBM gab es gestern schon Zahlen. Erst der ersten großen Tech-Werte, die Zahlen vorgelegt haben. Und die waren eigentlich über den Erwartungen. Die Aktie aber vielleicht auch aufgrund des Umfelds dann auch schwächer unterwegs.
Ja, und es gab natürlich einen Haken. Sonst wäre dieses Minus auch nicht entstanden. Also die Zahlen etwas über den Erwartungen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Aber beim Ausblick hat man so ein bisschen auf die Bremse gerückt, der Cashflow. Der fürs Jahr erwartet, bisher die Prognose war 10 bis 10,5 Milliarden und jetzt sagt man, es werden wohl eher 10. Ist jetzt kein Drama, aber irgendwie hat es dann doch dafür gesorgt, dass die Aktie, ich glaube, 4% gestern nachbörslich noch gefallen ist. Jetzt hat man offensichtlich schon wieder ein bisschen was aufgeholt. Aber man sieht, die Aktie, man kann gar nicht glauben, dass es eine Technologieaktie ist, ist es in meinen Augen auch nicht. Also IBM ist eher so ein, ich will nicht sagen ein Beamtenladen, aber man macht doch halt viel, den halben Umsatz mit Beratung. Das ist halt ein sehr langsam wachsendes Geschäft. Auch sonst, IBM wächst mit 6%. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Man ist auch jahrelang gar nicht gewachsen oder sogar geschrumpft. Also eine Aktie, die jetzt keinen vom Hocker haut. Und auch die Zahlen, früher waren die extrem wichtig in den 90er Jahren. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Also IBM läuft einfach so mit. Ist für den Langfristanleger nicht, haben wir den Langfristchart noch da?
Ja, den müssten wir noch haben. 10 Jahre.
Das ist nämlich schon, wenn man mal so gut der Chart eben aussah, wenn man sich das anschaut, die letzten 10 Jahre, also Geld verdienen war da nicht möglich, ist halt wirklich eine Langweiler-Aktie. Und das Problem ist, für Langfristanleger ist es nichts. Gut, es sei denn, naja, Dividendenrendite ist jetzt auch nicht so üppig, aber für Trader ist es auch nichts, weil große Schwankungen sind da auch nicht. Seit mittlerweile 2018, also seit 4 Jahren zwischen 100 und 150, das sind jetzt nicht so die Riesenausschläge. Also ist mir zu langweilig.
Der nächste Wert war mal ein Favorit von dir, ist es aber mittlerweile auch nicht mehr, Netflix. Heute Abend wird es Zahlen geben, wenn wir uns 3 Monate zurückerinnern. Da war die Bekanntgabe der Q1-Zahlen und da gab es den ersten Abonnenten.
Genau, und da gab es den Rückgang der Abonnenten erstmals und vor allem den schwachen Ausblick für das jetzt beendete Quartal, nämlich -2 Millionen Kunden. Und das ist jetzt die Messlatte. Auch die meisten Analysten rechnen mit einem Verlust von 2 Millionen Kunden. Bei Netflix geht es ja eigentlich nur um die Kundenzahl. Es geht nicht um Gewinn, es geht nicht um den Umsatz, es geht ausschließlich um diese eine Zahl. Und ja, hier sieht man es, ja, das Wachstum hat ja sogar noch beschleunigt, gerade dann jetzt hier nochmal 2020 und jetzt die Stagnation im letzten Quartal, jetzt den leichten Rücksetzer. Und das Entscheidende wird vor allen Dingen sein, Netflix gibt ja immer eine Prognose ab, wie die Prognose fürs nächste Quartal ist. War das jetzt eine einmalige Sache mit den 2 Millionen oder aber wird das vielleicht dauerhaft? Und wenn das passieren sollte, dass Netflix nochmal einen Verlust von Kunden ankündigt, dann sieht das alles andere als gut aus. Hier sieht man mal die Kundenzahl, die Entwicklung. Wir sind jetzt bei 221,6 Millionen weltweit. Das hier waren die jeweiligen Voraussagen von Netflix, die Prognosen. Und das ist daraus geworden. Und man sieht, 6 Millionen waren es im ersten Quartal 21 an Zuwachs. 4 Millionen sind es geworden. Dann hat man die Prognose in etwa getroffen im zweiten Quartal, im dritten Quartal. Dann sogar übertroffen. Und seit dem vierten Quartal hat man noch 8,5 Millionen Kunden gewonnen, 8,3, 8,5 waren erwartet. Ja, und dann gab es diesen heftigen Einbruch, statt 2,5 Millionen Neukunden -200.000 und jetzt erwartet man -2 Millionen und da bin ich mal gespannt. Also es gibt einige Analysten, die sagen, eine Rezession im Streaming-Geschäft voraus, also nicht nur für Netflix, sondern auch für andere Unternehmen. Das könnte durchaus passieren, dass tatsächlich jetzt nach dieser Pandemie die Leute wirklich wieder mehr nach draußen gehen, in Urlaub fahren und tatsächlich vielleicht der ein oder andere sagt, hey, ich brauche jetzt nicht mehr 3 Streamingdienste, mir reicht einer oder vielleicht sogar gar keiner mehr. Ich bin da eher skeptisch mittlerweile, muss ich sagen. Ich schließe mich da diesen ja doch vorsichtigen Äußerungen an und würde jetzt da auch ohnehin bei Netflix nichts machen wollen. Ich hatte schon überlegt, vielleicht sogar mal fallende Kurse spekulieren, aber auch das ist zu gefährlich. Also im Moment ist der Markt schon sehr schwierig und Netflix ganz besonders insoweit einfach mal zu gucken, was da passiert.
Ist es interessant, aber wir schauen es uns von der Seitenlinie aus
an. Ja, und es ist auch so, man könnte jetzt ja meinen, die Aktie hat sich mehr als gedrittelt, dass Netflix jetzt billig ist. Ist aber nicht. Netflix wächst jetzt nur noch mit 10%, wenn es überhaupt 10% werden, und hat ein KGV von 15. Das ist jetzt nicht besonders, wo man sagen muss, die Aktie muss ich haben auf dem Bewertungsniveau.
Dann schauen wir mal auf Tesla, denn auch da wird es in der Woche Zahlen geben, am Mittwoch dann nachbörslich. Ja. Glaubst du da, dass man positiv vielleicht überraschen kann?
Ich bin mir sicher. Sicher sein kann man sich bei Tesla natürlich auch nicht. Aber zum einen hat Tesla die letzten 4 Quartale die Erwartung jeweils übertroffen beim Gewinn. Und zum anderen glaube ich, dass die Analysten doch ein bisschen zu sehr tief stapeln. Es wird ein Gewinnerwarte von 1,86 € pro Aktie. Das wären 40% weniger als im ersten Quartal. Da hat man die Gewinnerwartung um 40% übertroffen übrigens. Also 40% Gewinnrückgang. Und man hat ja bei der Auslieferung einen Rückgang gehabt um 18%. Das heißt, dass die Gewinne nochmal um das Doppelte fallen als die Auslieferung, also der Umsatz, wenn man so will. Und das glaube ich eben nicht, denn klar, Tesla hat höhere Kosten, Beschaffungskosten, aber man hat auch 2 oder sogar 3-mal die Preise angehoben, sowohl in Europa als auch in China, als auch in den USA. Und ich glaube, dadurch hat man die Margen relativ hoch halten können und ich rechne nicht mit einem so starken Gewinneinbruch. Also ich denke eher, statt 1,86 könnten es 2,20, 2,30 werden, irgendwas so in der Größenordnung. Und das hätte dann durchaus, glaube ich, Auswirkungen auf die Aktie. Denn auch die, wie viele Tech-Werte, ich sage zur Tesla auch Technologieaktie, seitwärts, enge Bandbreite. Jetzt die Frage, wo geht's raus, da oder da? Und ich glaube, wir werden morgen einen Ausbruch erleben. Und natürlich ist der Abstand nach oben geringer als nach unten. Und da ich ja glaube, dass die Zahlen besser ausfallen als erwartet, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Aktie entsprechend reagiert.
Morgen Abend wissen wir mehr oder dann am Donnerstag, wenn wir vielleicht wieder drüber sprechen werden. Unterdessen genau. Schauen wir auf BYD. Die Buffett verkauft seine Anteile-Geschichte, ist vom Tisch. Ja. Die Aktie hat sich aber noch nicht wieder so richtig erholt.
Das ist eigentlich ein bisschen verwunderlich, denn, also gut, zum einen, dieses Gerücht ist für mich aus der Welt, für dich wahrscheinlich aus, aber für viele andere nicht. Denn wie es halt immer so ist, das Gerücht, dass Buffett verkauft, wird natürlich sehr gerne auch weiter verbreitet. Und das Dementi, dass das nur eine Handelsumstellung war oder eine Umstellung an der Börse in Hongkong, darüber schreibt dann keiner mehr. Insoweit bleibt bei vielen dieses Gerücht haften, aber nicht die Erklärung dafür. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Aktie noch nicht da ist, wo sie herkommt. Denn es gab eigentlich Gründe für weiter steigende Kurse. BYD hat letzte Woche, Ende der Woche noch Zahlen vorgelegt, vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr. Und die sind extrem gut ausgefallen. Teilweise, also es gibt, BYD gibt immer eine Spanne an. Und das obere Ende der Spanne, das wäre eine Gewinnverdreifachung. Auch deutlich mehr als von den Analysten erwartet, die sich auch zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, tolle Zahlen. Alle mussten ihre Prognosen anheben. Und das ist wichtig bei BYD, denn von den Verkaufszahlen, das sehen wir hier dann gleich noch, ist ja BYD schon lange sehr gut unterwegs. Es hat immer so ein bisschen die Profitabilität gefehlt. Und die hat man jetzt zwar noch nicht so wie Tesla. Da muss noch deutlich mehr Gewinn her, aber man ist zumindest auf einem guten Weg. Und das erklärt sich natürlich auch mit den höheren Stückzahlen. Ich kann Skaleneffekte nutzen. Und das macht BYD. Und ja, insoweit sieht das gut aus. Und ist eine Frage der Zeit, bis wir das Rekordhoch wieder erreichen.
Jetzt gucken wir die Grafik nochmal an, dass wir nochmal genauer
genau,
drauf das sind, eingehen können. Tesla, VW und eben BYD.
Da sieht man mal, dass BYD wirklich Vergleich. Große Fortschritte macht. Also rot, das sind die Verkaufszahlen von Tesla, quartalsweise zurück bis 2020. Da sieht man diesen Rückgang, den wir hatten im zweiten Quartal. Das Blaue ist Volkswagen, da kommen wir gleich noch zu. Das sieht jetzt auch nicht so glücklich aus. Und das Grüne ist BYD. Und da sieht man sehr schön, und zwar sind das die reinen Elektroautos von BYD. Wenn man die Plug-in-Hybriden dazu nimmt, dann ist BYD ungefähr hier, also deutlich über Tesla. Aber da man ja die Hälfte nur rein elektrisch verkauft, ist man da noch zurück, aber doch deutlich vor Volkswagen. Das sah hier mal ganz anders aus. Da hatte Volkswagen noch die Nase vorn. Jetzt BYD und jetzt kommen weitere Produktionen in Betrieb. Also wahrscheinlich wird BYD, wenn nicht im vierten Quartal in diesem Jahr, dann irgendwann im nächsten Jahr auch bei rein elektrischen Autos auch Tesla überholen. Die Dynamik ist doch gewaltig und wie gesagt, man hat noch viele Märkte, die man sich erschließen kann.
Ja, außerhalb von China. Viel Fantasie und du hast ja schon gesagt, das Allzeithoch ist nicht mehr allzu weit entfernt.
Ja, und da ist noch lange nicht Schluss. Ich glaube sogar, da geht es eigentlich erst los.
Volkswagen, wir wollen noch drüber sprechen, wir wollen noch auf den Chart schauen. Es gab wieder einiges an Meldungen. Porsche IPO rückt näher, das ist eine positive Sache, auch für Volkswagen natürlich, aber es gab auch, oder es gibt auch aus deiner Sicht, du hast ein paar Grafiken mitgebracht, weniger.
Ja, auch das mit dem Porsche IPO, da wurde ja spekuliert, dass da Bewertungen erreicht werden von 100 Milliarden Euro. Da ist man jetzt auch so ein bisschen von weg. Die Analysten sind auch eher so ein bisschen vorsichtiger geworden. Klar, die Stimmung ist nicht mehr so gut an der Börse insgesamt. Auch für die Autowerte ist die Stimmung nicht mehr so gut. Wir sehen weltweit rückläufige Verkaufszahlen. Das ist alles nicht mehr so schön, wie es vielleicht noch vor ein paar Monaten war. Insoweit ist dieses IPO, da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft. Aber vielleicht muss man da doch ein bisschen kleinere Brötchen backen, als man ursprünglich dachte.
Schauen wir mal auf ein paar Grafiken, die du uns zu Volkswagen mitgebracht hast. Erstmal hier die.
Genau, das sind die Verkaufszahlen rein Elektroautos von Volkswagen. Und da sieht man bis zum vierten Quartal diesen schönen Anstieg, dann den massiven Einbruch im ersten Quartal, natürlich auch bedingt dadurch fehlende Bauteile etc. Aber auch im zweiten Quartal gab es nur eine kleine Erholung und ja, im Vergleich zum Vorjahr ist es eigentlich kaum noch ein Zuwachs. Und wenn VW, was man ja gesagt hat, Tesla überholen will bis 2025 oder sogar 2024 schon, dann reicht das natürlich nicht aus. Also die Zahlen sind schon, glaube ich, auch nicht das, was sich Volkswagen selber vorgestellt hat. Fehlende Bauteile hin oder her. Wir haben jetzt gesehen, BYD und Tesla haben auch ganz andere Zahlen. Und hier sieht man mal den direkten Vergleich. Im zweiten Quartal Tesla, BYD rein elektrisch und auch Volkswagen nur die rein elektrischen Autos. Und ja, da ist man doch weit hinterher. Und mit den Zahlen jetzt, mit den Steigerungsraten wird es natürlich nichts. Und BMW und Mercedes haben wir auch noch gesehen, das war natürlich.
Das ist ganz abgeschlagen.
Sieht man kaum. Und das hier sind jetzt die Verkaufszahlen insgesamt. Volkswagen war ja jahrelang bei über 10 Millionen Stück bis 2019. Dann klar, dann kam die Pandemie. Und ja, 2021 nochmal ein Rückgang. Und dieses Jahr werden die Zahlen nochmal deutlich zurückgehen. Und hier, das ist ganz interessant, das farbige, die farbigen Spitzen, das sind die Elektroautos. Und da sieht man, dass der Anteil bei Volkswagen immer noch mini ist. Ich glaube, es sind um die 5%. Und da sieht man auch das Problem, dass nämlich dieses kleiner werden der Balken liegt auch daran, dass auch neue Hersteller auf den Markt kommen und Marktanteile wegnehmen. Das heißt, die Balken bei Volkswagen werden insgesamt kleiner und man muss halt sehen, dass man möglichst schnell diesen Elektroautoanteil hochfährt, denn sonst schrumpfen die noch schneller. Also schwierige Sache und ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das gleiche Szenario ist auch bei anderen Autoherstellern und da muss man sich schon schnell bewegen.
Das heißt natürlich, die Aktie ja, und kein Kauf aus deiner Sicht, wenig überraschend.
Genau, diese Zahlen spiegeln sich auch so ein bisschen in der Aktie wieder. Die Börse nimmt ja gerne vorweg, dass die Zahlen jetzt so ausfallen, war jetzt auch keine so große Überraschung. Insoweit die Aktie auch wirklich schwach, unter das März-Tief gefallen. Und ja, wer jetzt sagt, Volkswagen ist günstig, KGV 5, der hat erstmal recht. Aber vor dem Hintergrund eines möglichen Schrumpfens in den nächsten Jahren ist auch ein KGV von 5 nicht billig.
Jetzt schauen wir auf das große Thema Lithium. Die Nachfrage nach Lithium ist ungebrochen hoch, aber die Lithiumwerte, wie beispielsweise Livent, starten wir mal hiermit, sind am Boden in
Anführungsstrichen. Das stimmt. Das ist wirklich kaum noch zu verstehen. Klar, es gibt die Begründung ist eigentlich immer noch diese Goldman-Studie von vor, ich glaube, 4 Wochen ist es jetzt ungefähr her. Da war die Aktie noch bei 30. Jetzt hat sie seitdem hat ein Drittel an Wert verloren. Das sieht bei vielen anderen Produzenten ähnlich aus. Bei kleineren Explorern haben sich teilweise halbiert. Obwohl sofort Dementis kamen von allen Leuten, die sich auskennen, von allen Branchendiensten, die gesagt haben, nein, es wird kein Lithium-Überangebot geben. Das stimmt nicht. Auch die Preise werden nicht so stark fallen. Und jetzt gab es auch von dem Unternehmen selbst, Pilbara, ein Unternehmen, Lithium-Unternehmen aus Australien, die machen Hardrock-Lithium. Die haben jetzt gerade bei Versteigerung die höchsten Preise erzielt, die höchsten Verkaufspreise überhaupt. Und das ist schon nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, das wird sich auch wieder ändern. Und zwar wahrscheinlich sogar sehr bald. Das hat ein Analyst gesagt, für ihn sind das traumhafte Einstiegschancen, weil dieses große Bild hat sich überhaupt nicht verändert. Auch, es sei denn, man arbeitet für Goldman, dann hat sich das schon verändert, aber bei allen anderen nicht. Und daher sind diese Kursabschläge zu stark ausgefallen. Klar, natürlich, Aktien müssen auch mal korrigieren, aber man hat ja im Prinzip bis jetzt auf dem Stand von vor einem Jahr, wenn man so will. Und seitdem hat sich ja bei Livent und auch bei allen anderen viel getan. Man hat mehrfach die Prognosen angehoben, erzielt satte Gewinne, die Lithiumpreise haben sich vervielfacht. Also das ist da überhaupt noch nicht drin jetzt in den Kursen. Insoweit ist es eine gute Chance.
Das ist eine Grafik dazu
mitgebracht. Genau, das ist von Benchmark Minerals, ein Branchendienst, der nochmal neu nachgerechnet hat. Also einmal die Nachfrage nach Lithium. Das hier ist das Base Case, also das Basisszenario und das ist das Upside-Szenario. Ich bin ja der Meinung, dass Elektroautos sich schneller verkaufen als gedacht und so weiter, bin ich eher beim Upside-Szenario. Da sieht man, das ist die Nachfrage, das ist die zum Angebot. Und zwar, das ist das die zum Angebot, das maximal Mögliche überhaupt. Weil hier sieht man, das Gelbe, das sind die Minen, die in Betrieb sind oder die man noch ein bisschen ausbauen kann. Das hier sind die sehr wahrscheinlichen Zuwächse und das hier sind die wahrscheinlichen Zuwächse, die sind schon fraglich, ob das überhaupt kommt. Und das hier ist das Recycling, das dürfte auch relativ sicher sein. Also insoweit, diese beiden Balken hier, die können auch deutlich kleiner ausfallen. Und es gibt ja viele Lithium-Projekte, die auch schon sehr weit waren und doch nicht in Produktion gegangen sind, weil es ist eben doch sehr komplex. Es ist immer eine andere Chemie, die man da antrifft. Und insoweit, man sieht es, die Lücke ist jetzt nicht groß, aber die wird sogar noch größer. Und die haben wir auch jetzt schon. Auch ganz interessant ist vielleicht, können wir nochmal zurück, dass man, es hat 10 Jahre gedauert, um auf 1 Million Tonnen Lithiumcarbonat zu kommen. Und die zweite Million, die werden wir im Jahr 2028 erreichen. Die dritte dann schon im Jahr 2031. Also der Markt wächst schon gewaltig. Und ob die Kapazitäten alle rechtzeitig in Betrieb gehen, das bezweifeln eigentlich alle Experten insoweit. Ja, nochmal.
Ja, außer Goldman.
Ja, genau.
Und deswegen Punkt. Hat ja auch Stadler Lithium extrem gelitten. Explorer sowieso noch ein bisschen stärker eben insgesamt. Und auch da sehen wir die Aktie jetzt hier auf deiner Seite.
Genau, die Aktie hat ja schon vorher jetzt nicht gerade outperformed. Also seit Oktober ging es eigentlich nur abwärts. Die Aktie hat sich jetzt seit Oktober mehr als halbiert. Aber wie gesagt, erstmal im entspannten Umfeld mit vielen anderen Werten, denen es ähnlich schlecht ergangen ist. Das ist auch hier, sind das Kurse, die meines Erachtens viel zu niedrig sind. Denn man hat zwei Lithium-Projekte die beim einen hält man 30%, das andere hat man komplett. Die bewertet sind mit, ich habe es nochmal nachgeschaut, ich glaube mit über 3 Milliarden US-Dollar. Und wir haben jetzt einen Börsenwert von weit unter 1 Milliarde bei Standard Lithium insoweit. Klar, dieser Wert wird vielleicht nicht ganz ausgereizt, aber auf der anderen Seite, diese Bewertungen sind auch auf Basis eines Lithiumpreises von 14.500 Dollar. Und klar, Goldman sagt, wir sehen 16.000 im nächsten Jahr wieder, aber wir sind aktuell bei ungefähr 60.000, 70.000. Und viele Lithiumhersteller verkaufen ihr Lithium jetzt für 30.000 bis 40.000. Also diese 15.000 auch bei Standards sind doch zu niedrig angesetzt. Also die Projekte sind eigentlich sogar noch mehr wert. Und ja, das spiegelt es irgendwie nicht wider. Hatte ich noch eine andere Grafik? Ich glaube,
da war noch ein zweiter mit dabei.
Aber wir machen erstmal die hier. Das ist ganz interessant. Denn das ist das Lithium-Mining geografisch verteilt. Wo kommt das Lithium eigentlich her? Und da sieht man, fast die Hälfte des Lithiums kommt aus Australien. Dann nochmal 28% aus Chile und 8% aus Argentinien, 15% aus China und nur 1% aus den USA. Und natürlich wollen die Amerikaner ihre Rohstoffe möglichst auch im eigenen Land produzieren. Das gilt für Lithium ganz besonders. Und daher ist natürlich ein Lithiumprojekt in den USA. Und das von Standard Lithium liegt in den USA, nämlich in Arkansas, in der Nähe von El Dorado. Das sind die beiden Projekte, die man hat. Das hier ist das Projekt, was man zusammen mit Lanxess hat. Da hält Standard Lithium ein Drittel, also 30%, fast ein Drittel. Und das ist das eigene Projekt. Und das sind Ressourcen, das sind 3 Millionen Tonnen in dem Lanxess-Projekt und 1,2 Millionen in dem eigenen Projekt. Und das ist die mögliche Produktion, die man festgestellt hat, 20.900 Tonnen pro Jahr und im eigenen Projekt 30.000 Tonnen pro Jahr Lithium. Also
fundamental.
Das sind schon, man ist mit den Projekten auch relativ weit. Also man ist jetzt gerade dabei, quasi die Produktion vorzubereiten. Man hat sich auch Managementverstärkung geholt. Man rechnet genau aus, was die Produktionsanlagen kosten. Und wenn das bekannt ist, dann kann man sich das Kapital beschaffen und dann kann es losgehen mit dem Produktionsaufbau.
Also teilst du die Meinung des Analysten, den du gerade noch zitiert hast bei Livent, der sagt, das sind jetzt unglaublich
absolut
gute Kaufpreise.
Ja, natürlich, ich habe das aber auch schon hier gesagt, dass jetzt diese Goldman-Studie so solche Auswirkungen hat, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich rechne weiterhin damit und bin mir auch sicher, dass das demnächst wieder verschwinden wird und die Kurse dann wieder in Regionen kommen, wo sie hingehören. Denn, wie gesagt, die Lithium-Nachfrage, das ist sicher, wird hoch bleiben und das Angebot wird nicht so schnell mitwachsen. Punkt.
Punkt. Dann machen wir auch jetzt einen Punkt unter die Sendung. Das war's für heute.
Ah, das war's schon. Dann machen wir einen Doppelpunkt. Dann geht's ja weiter.
Ausrufezeichen. Genau. Dankeschön, Alfred. Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.